Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert. Dem Podcast, der sich kritisch und zukunftsorientiert mit vielseitigen Dimensionen der Klimakrise auseinandersetzt. Ich bin Rebecca und ich bin heute hier mit der Johanna.
Hallo. Hey
Johanna.
Ja. Und wir haben uns heute die Frage gestellt, was politische Partizipation mit der Klimakrise zu tun hat. Und wie wirkt sich die Klimakrise auf die politische Partizipation in Österreich aus? Welche Bedeutung hat dies für die politische Bildung in verschiedenen Bildungsinstitutionen? Und welche politischen Partizipationsmöglichkeiten stehen uns eigentlich zur Verfügung? Rebecca, bevor wir jetzt beginnen und auch unseren Gast vorstellen, möchtest du uns kurz erklären, was politische Partizipation eigentlich ist?
Ja, also bei politischer Partizipation denken wir alle an Wahlen und Wahlbeteiligung. Nur hört das damit noch lange nicht auf. Also zu politischer Partizipation zählt eigentlich alles, was politisch motiviert ist. Das können alle Formen des Protestes sein, von Bürgerinitiativen bis zu Boykotting, sozialen Bewegungen, Petitionen, Internetblogs und eigentlich auch, wenn du etwas im Internet postest, was politisch motiviert ist, zählt das alles auch irgendwo zu politischer Partizipation. Auch in Wien gibt es da tolle Beispiele, etwa die Stadtentwicklung und die lokale Agenda 21 für alle Wiener hier, die zuhören.
Genau, und dann gibt es auch sowas wie neue politische Partizipationsformen, über die werden wir auch heute kurz sprechen. Und zwar zählt eigentlich Konsumboykott als politische Partizipationsform und was ist mit politischer Partizipation im Internet? Dazu haben wir unseren heutigen Gast eingeladen.
Ja genau, die Lara Kirot. Lara, ich darf eh Lara sagen,
oder? Ja, ja, klar.
Wer bist du, was machst du so und wie bist du hier heute bei uns gelandet?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lara Kirot. Früher hieß ich Lara Möllers, muss man als Wissenschaftlerin häufig dazu sagen. Genau, wer bin ich, was mache ich? Also beruflich bin ich vom Studium ursprünglich Politikwissenschaftlerin, also ich habe Politikwissenschaft und internationale Entwicklung studiert und bin nach dem Studium ziemlich schnell in den Bereich politische Bildung gekommen. Und das ist ein Bereich, der mich eigentlich schon seit der Schulzeit interessiert hat. Und zwar auch aus dem Grund, weil ich in der Schule politische Bildung als eigenes Unterrichtsfach hatte. Das hieß damals Gemeinschaftskunde, also ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und dieses Fach hat sehr stark so meinen Blick auf politische Themen geprägt. Oder dieses Fach würde ich jetzt rückblickend betrachtet sagen, hat dazu beigetragen, dass ich politisches Interesse entwickelt habe. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass ich dann quasi von der Fachwissenschaft in die Fachdidaktik gekommen bin. Und genau, habe meine Doktorarbeit auch im Bereich politische Bildung verfasst und bin jetzt Postdoc im Bereich Didaktik der politischen Bildung, also befasse mich auch weiterhin mit dem Thema. Und genau, jetzt auch, weil wir hier an der BOKU sind und auch für den Podcast Hör mal, wer die Welt verändert, ist es Thema Umwelt natürlich auch wichtig und das ist wiederum genauso wie politische Bildung ein Thema, was mich früher mehr beschäftigt hat als jetzt, aber seit ich 15 bin, eigentlich sehr zentraler Bestandteil auch von meinem politischen Interesse war. Ist vielleicht ein Thema, wo viele, vor allen Dingen in der Schule vielleicht sagen würden, auf den ersten Blick, das hat ja nichts mit Politik zu tun. Ich würde sagen, doch sehr stark. Es hat mich sehr stark politisiert. Also ich war früher einige Jahre auch bei Greenpeace Aktivistin. Und genau, also dieser Aktivismus und das Engagement hat durchaus auch dazu beigetragen, dass ich mich entschieden habe, eben Politikwissenschaftlerin zu werden und ja im Bereich politische Bildung tätig zu sein.
Sehr spannend. Das war nämlich bei mir irgendwie auch so ähnlich, dass vor allem dieses Umweltthema irgendwie so Einstieg in der Politisierung von meinem persönlichen Ich so, also das mit reingespielt hat. Und genau, und vor allem, weil wir jetzt eben hier an der BOKU sind und bei Hör mal, wer die Welt verändert, habe ich mir eben gedacht, dass das sehr spannend sein könnte, dich da eben zu fragen. Genau, und falls vielleicht der eine oder die andere Lehrerin zuhört, könnte das dann ganz interessant werden.
Ja, Voll das spannende Thema, oder?
Genau, wir würden gleich mit der ersten Frage starten. Und zwar habe ich oder wir haben irgendwie beobachtet, dass wir das Gefühl haben, dass durch die Klimabewegung sich auch viele junge Menschen begonnen haben zu engagieren und sich zu vernetzen und MultiplikatorInnen zu werden. Und wir wollten jetzt dich nach deiner persönlichen Beobachtung fragen, ist dir da in dem Feld was aufgefallen bezüglich politischer Partizipation? Und besonders interessieren würde es mich eben nicht nur von Menschen allgemein, sondern auch vor allem von jungen Menschen.
Ja, also ich glaube, dass dieser Klimabereich so ein ganz wichtiges Ventil ist, um quasi auch Sichtbarkeit für junge Menschen oder auch Kinder und Jugendliche herzustellen, die es lange Zeit auch in Bezug auf politische Partizipation so nicht gab. In Österreich ist es auch so, dass lange Zeit der Fokus sehr stark auf konventionelle Partizipation gelegt worden ist, also vor allen Dingen bis in die 70er Jahre.
Ja.
Damit verbunden auch sehr starke Wahlbeteiligung und so eine Zentrierung auf ÖVP, SPÖ. Das hat sich dann irgendwann geändert, also vor allen Dingen ab den 80er Jahren würde ich sagen, dass es einerseits mehr Vielfalt in der Parteienlandschaft gab, also mit den Grünen. Und auch mit der FPÖ dann oder auch in den letzten Jahren natürlich auch mit weiteren Parteien. Und ganz wichtig, es standen dann nicht mehr so stark die konventionellen Partizipationsformen wie zum Beispiel Wählen im Fokus oder zumindest nicht alleinig, sondern auch unkonventionelle Partizipationsformen. Das kann ganz viel sein. Also ganz viele Möglichkeiten, politisch teilzuhaben. Zum Beispiel für das Umweltthema, das war bei uns damals bei Greenpeace auch wichtig, zum Beispiel auch Warenboykott oder bestimmte Konsumentscheidungen, auch das ist Partizipation. Und natürlich auch Demonstrationen und Protest. Also das hat immer mehr an Sichtbarkeit in den letzten Jahrzehnten gewonnen in Österreich und natürlich auch durch Fridays for Future. Ich würde sagen, das ist eine Besonderheit, weil es einerseits zunächst mal kontrovers war, Stichwort Schule schwänzen. Aber andererseits hat man gesehen, es hat doch auch eine gewisse Reichweite bekommen. Also, dass Kinder und Jugendliche auch als politische AkteurInnen sichtbar geworden sind und sich diesen Raum aktiv genommen haben und gleichzeitig gewissermaßen auch anerkannt worden sind und auch zu gesellschaftlichen und politischen Diskussionen beigetragen haben. Also das finde ich sehr wichtig in dem Zusammenhang. Also hat sicherlich auch mehr Konsequenzen als in Bezug auf andere Themen. Und das finde ich sehr wichtig, auch Kinder und Jugendliche nicht nur in Bezug auf Wahlen oder so politisch anzusprechen, weil was hat man dann? Natürlich sind Wahlen wichtig, aber man hat den Effekt, und das ist sehr häufig in der politischen Bildung, beziehungsweise für viele bedeutet politische Bildung in der Schule nur, okay, die nächste Wahl steht an, jetzt gehen wir mal die Parteien durch.
Ja, genau.
Und das ist natürlich zu wenig, um irgendwie zu politischer Mündigkeit oder zu einem politischen Menschen beizutragen oder politische Selbstfindung, Selbstwirksamkeit, sondern man muss auch erstens unter 16-Jährige erreichen. Also natürlich ist Österreich eine Besonderheit mit diesem jungen Wahlalter, aber gleichzeitig kann man auch jünger politisch sein und es ist natürlich auch wichtig, nicht österreichische StaatsbürgerInnen anzusprechen.
Ja, genau.
Und da ist Fridays for Future sicherlich eine wichtige Gruppe.
Ja, das heißt, wir haben eigentlich eine inklusivere politische Partizipationsform mit diesen Formen gefunden und auch andere politische Partizipationsformen als bisher.
Ja, da fällt mir was dazu ein. Du hast es ja bereits angesprochen, dass eben beispielsweise die Fridays besonders jüngere Personen halt ansprechen und motivieren, politisch aktiv zu sein. Es gibt hier den Begriff der transformativen politischen Bildung. Möchtest du uns erklären, was das bedeutet?
Ja, es ist so ein Überbegriff. Also es muss sich nicht nur auf politische Bildung beziehen, es kann allgemein auf unterschiedliche Bildungsbereiche oder Bildungsdisziplinen bezogen werden. Und hier ist sehr spannend, weil transformativ so eine Art Veränderung bedeutet. Bildung sozusagen auch den Beitrag zur Mündigkeit bedeutet, also sozusagen, wie kann es gelingen, durch Bildung, also jetzt in Bezug auf politische Bildung, dazu beizutragen, dass Lernende in ihrer politischen Orientierungsfähigkeit, aber auch Urteils- und Kritikfähigkeit gefördert werden und dann darauf bezogen letztlich auch motiviert werden, politisch zu handeln und quasi auch handelnd in gewisse Gegebenheiten quasi einzugreifen. Und damit verbunden, oder was ich immer ganz wichtig finde, ist auch der Begriff der sogenannten Selbstreflexivität. Das bedeutet für mich, dass man quasi als lernende Person ja, sich darüber bewusst ist, was die eigene Rolle auch in der Gesellschaft ist und letztlich aber nicht nur so diese individuelle Ebene von Partizipation betrachtet, sondern auch so die strukturellen Kontexte, gesamtgesellschaftliche Dimensionen und auch Macht- und Herrschaftsverhältnisse kritisch reflektiert und letztlich auch, wie sozusagen die eigene Person damit verwoben ist oder damit zusammenhängt und wie es quasi auch gelingen kann, durch Bildungsprozesse oder auch, es gibt ja auch ja, partizipative Bildungsprozesse, wie es gelingt, quasi etwas zu verändern hin zu weniger gewaltvollen Verhältnissen. Also quasi schon auch in einer konstruktiven, ja, sozusagen, oder auch mit so einem gewissen Zielgedanken. Also das heißt, so diese Veränderungsperspektive ist da ganz wichtig.
Ah, super spannend. Das bedeutet, politische Partizipation führt zu mehr politischer Bildung und hat damit auch wieder einen gesamtgesellschaftlichen Effekt. Kann man das so sagen?
Also ich glaube, bei politischer Partizipation ist es wichtig, das auch so ein bisschen differenziert zu betrachten. Also genauso wie Bildung ist auch politische Partizipation meiner Meinung nach nicht nur inklusiv, sondern hat auch letztlich exklusive Merkmale. Also man muss sich auch immer wieder vor Augen halten, ist nicht jede Person kann in Österreich gleichwertig partizipieren oder tut es. Also wenn man so den Prototypen zurechtschneiden würde, dann wäre vor allen Dingen eine weiße, männliche Person aus der urbanen Mittelschicht sozusagen die Paradeperson, die politisch partizipieren kann. Oder besser als zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit Migrationsgeschichte oder so. Das heißt, es gibt immer unterschiedliche Kapitalien, die nach wie vor auch mit politischer Partizipation einhergehen. Also, was weiß ich, zum Beispiel Bildung, sozioökonomische Schicht, Geschlecht und auch zum Beispiel der Faktor Zeit. Das muss man immer wieder kritisch vor Augen führen. Und gleichzeitig, dass natürlich politische Partizipation auch mit gewissen, ja, mit so einer gewissen Enttäuschung teilweise auch zusammenhängen kann. Also nur weil man politisch partizipiert, heißt es nicht automatisch, dass man das erreicht, was man erreichen will. Gerade beim Thema Umwelt. Ja. Also das wäre ja utopisch, leider. Das heißt, man braucht auch so ein gewisses Toleranzspektrum oder so eine gewisse, er ist jetzt sehr psychologisch gesprochen.
Frustrationstoleranz.
Genau, Frustrationstoleranz, sehr gut. Und das kann ja auch Bildung irgendwie beitragen. Also, dass man auch differenziert und reflektiert an gewisse Sachverhalte rangeht. Also quasi nicht irgendwie naiv oder zu utopisch, aber ich glaube, eine gewisse Utopie braucht es schon auch, weil letztlich geht es ja auch dieses Grenzen austesten oder auch ja, sozusagen auch so eine gewisse Widerständigkeit. Und das, finde ich, muss auch politische Bildung leisten. Mhm. Aber letztlich, politische Partizipation hängt mit einem gewissen politischen Interesse oder einem Veränderungsanspruch zusammen, würde ich sagen, bei vielen. Also viele machen das ja bewusst, weil sie was Gewisses vor Augen haben. Nicht alle, gibt vielleicht auch MitläuferInnen oder was auch immer. Aber ich würde sagen, Bildung und Partizipation bedingen sich schon auch positiv gegenseitig oder können zusammenhängen, aber bei beiden finde ich es immer wichtig, auch so die Grenzen oder auch die Widersprüche aufzuzeigen oder inwiefern halt auch Ungleichheitsverhältnisse in beiden Bereichen eingebettet sind.
Ja, in Bezug auf diese Ungleichheitsverhältnisse würde mich vielleicht jetzt noch spontan interessieren. Bei den Fridays for Future zum Beispiel oder auch bei der letzten Generation, die haben ja auch von sich auch öfters von diesen Problemen der Partizipation in Bezug auf sozioökonomische Gruppen gesprochen. Das heißt zum Beispiel, dass bei letzter Generation, habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, sehr viele Studierende aktiv sind. Wie kann man da vielleicht diesem Problem entgegenwirken, beziehungsweise warum ist es so oft so eindeutig, wer aktiv ist und wer nicht, weil eigentlich könnte man sich ja vielleicht denken, diese Partizipationsformen sind jetzt eben besonders inklusiv, im Sinne, wie vorher besprochen, dass auch Kinder Teil davon sein können oder auch Personen, die nicht wahlberechtigt sind, und trotzdem sprechen diese Formen dann anscheinend wieder eine ganz bestimmte Gesellschaftsgruppe an, die besonders aktiv ist.
Ja, ich würde sagen, es ist ein schwieriges Thema. Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Antworten. Es hat sicherlich auch viel mit Zugang zu Informationen oder auch zu Vernetzungsarbeit zu tun, dass da viel, gerade bei der letzten Generation, auch in bestimmten gesellschaftlichen Bubbles sich abspielt, oder natürlich auch die mediale Berichterstattung, also dass dann WissenschaftlerInnen sozusagen vor der Gruppe stehen und sie verteidigen. Ja. Und dann, was weiß ich, vermeintliche ArbeiterInnen sich dann also im Auto sitzen und aufregen. Also das natürlich, also diese Medieninszenierung trägt, glaube ich, zu einer gewissen Polarisierung auch bei. Und zum Beispiel bei Fridays for Future muss man sich vor Augen halten, dass der Ausgangspunkt ja ein Schulstreik sozusagen war. Also auch ein gewisser Bildungskontext, dann zum Teil auch kollektiv von Schulklassen bespielt worden ist. Und ja, also dass da natürlich, also ja, also da ist es sehr deutlich, dass es eine gewisse Bildungsschicht sehr überrepräsentiert war. Und ich glaube, irgendwann wird sowas zum Selbstläufer. Also wenn man sieht, okay, die und die Gruppe ist da besonders repräsentiert, naja, wieso soll ich dann da, also ja, ich glaube,
fühlt man sich dann auch nicht wohl quasi.
Genau, also ich glaube, dass Partizipation schon auch viel mit, in Anführungszeichen, ja, Repräsentation der eigenen Gruppe, von Role Models und so weiter zusammenhängt. Und also ich habe das auch bei mir schon beobachtet, obwohl ich schon auf einigen Demonstrationen war, dass, naja, wenn man jetzt zum Beispiel niemanden hat, mit dem man hingeht, wenn man vielleicht nicht genügend aufgeklärt ist, was ist das Ziel dahinter? Bei Fridays for Future, sag ich mal, war der Vorteil, dass es keine unrealistischen, in Anführungszeichen, oder völlig abwegigen Forderungen waren, sondern sind, also nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch aktuell, sondern klare Zielvorstellungen, also zum Beispiel Forderungen in Bezug aufs Pariser Klimaabkommen und so weiter. Aber natürlich diese, sich da auch, also die Informationsarbeit, das ist natürlich auch mit gewissen Kapitalien verbunden. Ja. Und das ist nicht immer nur individuell, dass die Leute keine Lust drauf haben oder sich nicht für das Thema interessieren, sondern ich glaube, hat auch viel so mit, ja, was ist die eigene Komfortzone zu tun? Und ich glaube, also ganz viele Faktoren spielen da mit rein.
Hat die eigene Komfortzone dann nicht auch irgendwo mit den eigenen Fähigkeiten zu tun, wenn man zum Beispiel erfahren ist mit Präsentation oder dass man von einer Gruppe redet?
Bestimmt, ja. Also das kann ich mir auch vorstellen. Natürlich mit Bildung oder auch, was weiß ich, wie die Wahrnehmung der Gesellschaft auf die eigene Person oder den eigenen Bildungsstand ist, das kann viel mit einer Person machen. Also ich habe das auch schon festgestellt, also ein paar Leute, die mich näher kennen, auch so als Wissenschaftlerin, die wissen, dass ich immer dafür plädiere, zum Beispiel Berufsschulen und polytechnische Schulen viel sichtbarer zu machen, weil das, also gerade auch Berufsschulen, da hängen so viele gesellschaftlich relevante Branchen und Berufe damit zusammen. Ja. Und dass ich häufig aber, also auch habe ich in Interviews schon festgestellt, Lehrlinge fast schämen oder viel auch mit Vorurteilen konfrontiert sind. Und natürlich macht es was mit einer Person. Und ich will mal eine Gesellschaft sehen, die versucht, ohne diese Personen aber ihren Alltag zu meistern. Also ja, ich kann das schon verstehen. Also da ist Klassismus und so spiegelt sich natürlich in Partizipation wider.
Ja.
Und es zeigt sich auch, bei Fridays for Future und auch bei der letzten Generation. Und ich glaube, bei der letzten Generation spürt man jetzt viel mehr als zum Beispiel bei Fridays for Future auch zum Teil stärkere Polarisierung und auch Ablehnung und Wut.
Ja.
Genau, also ich glaube, diese Segregation von gewissen Milieus zeigt sich bei dem Umweltthema sehr stark, aufgrund unterschiedlichster Faktoren eben.
Und auch den Zeitfaktor, den du ja zuvor schon angesprochen hast. Also wenn ich auch nicht mehr in einer Ausbildung bin, sondern später arbeite und einen etwas weniger bezahlten Beruf habe und dann vielleicht sogar mehr Zeit in das hineinstecke, dann werde ich mir jetzt vermutlich keine Gedanken über, wie ich in meiner Freizeit dann auch noch irgendwie im Umweltaktivismus aktiv sein kann, machen, sondern stattdessen mir überlegen, wie ich meinen Alltag gut rüberbringe.
Ja, voll.
Und sich das finanziell alles ausgeht zum Beispiel. Also es ist schon auch ein Privileg, sich engagieren zu dürfen oder engagieren zu können.
Ja, also damals meine Greenpeace-Zeit, das war schon sehr zeitintensiv. Aber es ging halt, weil ich Privilegien hatte und jetzt auch immer noch habe. Aber natürlich, wenn du sehr stark auf eine gewisse Arbeitszeit angewiesen bist und Lohnarbeit leistest und nicht so flexibel bist, wie ich jetzt als Wissenschaftlerin. Also mir wird es leichter fallen, mich irgendwo festzukleben.
Ja.
Anderen Leuten einfach nicht. Aber das heißt nicht, dass sie nicht an Umwelt interessiert sind. Und natürlich muss nicht jeder diese Radikalität gutheißen von der letzten Generation. Fridays for Future kritisieren das ja auch häufig.
Ja.
Genau. Und gleichzeitig muss man auch anerkennen, nicht jede Person interessiert sich gleichermaßen fürs Thema Umwelt.
Ja.
Also gewisse Interessenslagen spiegeln auch gewisses Privileg sozusagen wider, sich dafür interessieren zu können und sich auch darüber zu informieren.
Klar, weil man dann wieder das Know-how braucht, um überhaupt sich über Missstände informieren zu können.
Genau, ja.
Und so das Grundwissen dazu überhaupt zu haben.
Und weil wir jetzt vorher auch so über persönliche Konsumentscheidungen, also vielleicht genauso eine politische Partizipationsform, aber etwas, ich würde nicht zwingend sagen passiver, aber weniger in der Öffentlichkeit stehende Partizipationsform. Wie siehst du zum Beispiel Klicktivismus? Weil das wird ja auch viel diskutiert. So, ist das politische Partizipation? Was kann das bewirken? Bewirkt es überhaupt etwas?
Ja, da gibt es viele Diskurse, inwiefern das schon politische Partizipation ist oder eine Form von, sagen wir mal, unkonventioneller Partizipation oder inwiefern es eine Vorstufe davon ist. Mhm. Ja, es ist ja ein sehr ambivalentes Feld, weil einerseits, also so auch der Online-Bereich kann viele Individuen, aber auch ganze sozialen Gruppen ansprechen, die im analogen Raum viel erschwerter partizipieren könnten. Also man hat eine größere Reichweite, schnellere Ergebnisse zum Teil und es ist viel niedrigschwelliger. Es ist häufig auch mit weniger Kosten und so weiter verbunden und zum Teil auch mit weniger Überwindung als vieles, was in Präsenz stattfindet. Ja, gleichzeitig ist es häufig sehr an dem eigenen Individuum orientiert, sehr partikularistisch, also es ist für so längerfristige oder auch eher so altruistische und selbstlosere Formen, wie man es früher so in den 60er Jahren zum Beispiel hatte, von größeren politischen Bewegungen. Ja, es ist, also da kann man ja auch so nach den Herausforderungen fragen. Also es ist nicht eindeutig zu beantworten. Ich glaube, man muss es in Bezug auf, gerade auch auf Kinder und Jugendliche schon anerkennen. Auch, wir hatten Corona und so weiter. Man kann nicht sagen, ja, jetzt ist alles irgendwie blöd, was mit dem digitalen Raum zu tun hat. Ich glaube, es gibt durchaus Sachen, die demokratiehinderlich sind daran. Also auch gerade Stichwort TikTok und so weiter. Ja. Und gleichzeitig können natürlich auch in Bezug auf Umwelt viele soziale Gruppierung oder Partizipationsform gut online organisiert werden. Und so, dass halt auch Leute angesprochen werden, die man sonst vielleicht nicht erreichen würde. Ja. Aber man muss natürlich auch Dinge wie Algorithmen, Filterbubbles und so weiter auch mit einbeziehen. Also auch diese Blasenbildung, die man quasi analog hätte, also Stichwort bestimmte Milieus, hat man da natürlich auch sozusagen. Ja. Und man muss halt auch hinterfragen, also vieles, was online auch so in Bezug auf Klicktivismus und so weiter stattfindet, ist dann häufig nicht wirklich von einem bestimmten oder gefestigten politischen Interesse geleitet, sondern hängt mit ganz anderen Dingen zusammen. Und viele würden dann wahrscheinlich auch nicht sagen, da steckt jetzt ein eigenes politisches Interesse oder ein Wille dahinter. Genau, also wie gesagt, es ist zweischneidig, aber ich finde schon, dass man es nicht irgendwie schlecht reden darf. Also man muss schon die Potenziale nutzen, aber halt auch einen kritischen Blick darauf haben.
Und würdest du sagen, hat das in Bezug auf die politische Bildung ein Potenzial, also sei es jetzt Klicktivismus oder die Bewegungen?
Ich würde schon sagen, gleichzeitig braucht es dann aber auch kritische Medienbildung. Also das halt sehr viel, was analog schon schwierig ist, digital dann noch einfacher ist. Also auch, was weiß ich, Verschwörungserzählungen oder Hass im Netz und so weiter. Dieses anonymisierte Klicktivismus, also es trägt natürlich dazu bei. Also es muss auf jeden Fall von politischer Bildung aufgegriffen werden. Häufig wird dann aber gar nicht so der Anteil der politischen Bildung dahinter gesehen, aber es ist sehr stark mit politischer Bildung verbunden, meiner Meinung nach. Ja, und gerade auch in Bezug auf Partizipation sollte politische Bildung dieses Feld auch, ja, zum Beispiel auch im schulischen Unterricht ansprechen, also indem man auch aufzeigt, inwiefern man auch durch digitale Mittel und so weiter oder Social Media, inwiefern es für viele vielleicht dann einfacher ist oder weniger schambehaftet, dann auch politisch zu partizipieren auf dem Weg.
Zurückkommend auf transformative politische Bildung, weil wir das ja zuerst schon besprochen haben, was das ist. Wie führt denn politische Partizipation zu mehr politischer Bildung und dann wieder zu mehr politischem Engagement?
Ja, also ich würde da ein großes Potenzial sehen. Also kurz zur Einordnung für die HörerInnen, wer es noch nicht weiß. Politische Bildung ist leider in Österreich strukturell sehr schwach verankert im Bildungssystem, also sowohl schulisch als auch außerschulisch. Und wird eben sehr häufig eher so als Begleitfach zu Geschichte oder auch zu anderen Fächerkombinationen gesehen und eben das, was ich vorher meinte, wenn irgendwelche Wahlen anstehen, dann macht man ein bisschen politische Bildung, aber in so einem sehr engen Politikverständnis. Oder wenn irgendwas passiert, dann hat sehr häufig politische Bildung Feuerwehrfunktionen, was halt nicht funktioniert. Also politische Bildung kann nicht alle Probleme lösen, vor allen Dingen nicht, wenn es nicht ausreichend Platz im Bildungssystem hat. Und ich würde aber sagen, also auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus damals mit dem Fach politische Bildung, dass politische Bildung, politisches Engagement durchaus stärken kann. In dem Sinne, das glaube ich, für viele Politik in Anführungszeichen so ein Feld ist, wo man erstmal einen Krampf kriegt. Also viele dann so Angst davor haben oder sich irgendwas ganz Kompliziertes vorstellen. Oder also entweder was kompliziert ist, wo man jetzt irgendwelche PolitikerInnen-Namen abrattern muss oder sagen muss oder erklären muss, wie ein Gesetz entsteht. Oder es ist für viele langweilig. Und politische Bildung auch in einem transformativen Verständnis kann schon dazu beitragen, anzuerkennen, was eigentlich alles in unserem Alltag oder auch in der Gesellschaft politisch ist, sowohl öffentlich als auch privat. Und diese Dinge eben einzuordnen im Einklang mit der eigenen Interessenslage und eben zu schauen, wie kann man da auch Einfluss drauf nehmen oder wie kann man vielleicht gewisse Sachverhalte anders denken oder handelnd beeinflussen. Und da spielt politische Bildung für die Förderung von Engagement meiner Meinung nach schon eine sehr wichtige Rolle.
Das ist ein ganz spannendes Thema. Was mir dazu jetzt noch eingefallen ist, inwieweit kann politische Bildung dann dazu beitragen, Ungleichheiten in politischer Partizipation zu eliminieren oder zu verringern?
Zumindest bedingt. Also Es gibt sicherlich Leute, die denken oder wollen hören, dass politische Bildung sowas lösen kann. Das wäre aber zu kurz gedacht. Erstens ist meine Meinung, man muss auch Bildung ambivalent betrachten. Einerseits als Mündigkeitsentwicklung oder als Möglichkeitsraum für Selbstwirksamkeiten, genau, und für ja die Förderung von politischen Denk- und Handlungsweisen bei Lernenden. Andererseits, das österreichische Bildungssystem ist so segregativ, dass es quasi in sich selbst schon Ungleichheit herstellt. Also durch eine sehr, also unter anderem ist ein sehr breites Thema, aber dadurch, dass schon sehr früh entschieden wird, wer geht in welche Schulform, wie leicht ist es sozusagen dann auch aufzusteigen, welche Rolle spielen auch familiäre Kontexte, welche Rolle spielt es, ob ich Migrationsgeschichte habe, was meine Erstsprache ist und so weiter. Auch die Nichtanerkennung von Mehrsprachigkeit in Bezug auf viele Sprachen oder viele Sprachen, die nicht Englisch oder Französisch oder so sind, spielen dann natürlich eine Rolle. Das heißt, Bildung ist wiederum auch trotz so dieses emanzipatorischen Potenzials, was ich gerade als erstes gesagt habe, ist Bildung selbst auch mit Macht- und Ungleichheitsverhältnissen ja, verwoben oder ja, trägt auch gewissermaßen zur Aufrechterhaltung bei. Also einerseits das System an sich, aber eben, dass Bildung meistens nicht irgendwie im luftleeren Raum stattfindet oder nicht herrschaftsfrei ist. Also es hängt ja auch viel mit politischen Entscheidungen zusammen.
Das bedeutet zusammengefasst, ungleiche Bildung führt auch wieder zu einem gewissen Grad zu ungleicher politischer Partizipation, könnte man das so sagen.
Also es reproduziert zumindest so gewisse auch, ja, einerseits die Selbstwahrnehmung, aber auch wie gewisse Lernendengruppen teilweise auch so belächelt werden. Also das hatte ich ja vorher schon gesagt. Oder dass es dann irgendwie heißt, ja, das sind die Problemschulen oder was weiß ich, alle Lehrkräfte wollen am liebsten auf die AHS oder so. Also es trägt schon dazu bei. Und es natürlich, es hat auch immer mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu tun, ob man politisch partizipiert. Und wenn das Bildungssystem oder der eigene Bildungsweg das nicht fördert, oder nicht aufzeigt, es gibt die und die Fähigkeiten, ja, dann wird natürlich auch so politische Partizipation oder der Wille dazu oder auch die Möglichkeiten strukturell dazu natürlich gestört. Das ist jetzt das Negativbild. Letztlich in diesem transformativen Gedanken oder in meine Idealvorstellung von politischer Bildung, die quasi aufzeigt, hey, was ist alles eigentlich politisch und was können wir daraus machen oder was sollten wir daraus machen, und was können für unterschiedlichste Zielgruppen unterschiedliche Möglichkeiten sein, auch Stichwort Online-Aktivismus, dann kann politische Bildung sehr wohl dazu beitragen, dass man versuchen kann, eben auch durch unkonventionelle Partizipationsformen strukturelle Ungleichheiten so ein bisschen auszutricksen, zu umgehen. Aber man muss halt immer realistisch bleiben. Was ist alles möglich und welche Partizipationsform hat letztlich auch welche Reichweite. Deswegen ist es immer wichtig, auch das, was du vorher meintest mit Frustrationstoleranz, das quasi auch in politische Bildungsprozesse mit einzubauen.
Mich würde jetzt noch interessieren, inwiefern jetzt zum Beispiel so eine konkrete Verbindung von transformativer politischer Bildung und Klimakrise im Unterricht ausschauen kann. Also wie kann ich vielleicht Klimawandel und Klimakrise mittels transformativer Bildung in den Unterricht integrieren?
Also ich glaube einerseits problemorientiert, ja, also dass man versucht, das nicht als so abstraktes Thema darzustellen, weil ich glaube, also Klima und Umwelt oder Klimakrise ist für viele auch so ein sehr überwältigender Begriff oder ein überwältigendes Thema oder dass man denkt, ja, man muss jetzt gleich irgendwie den Treibhauseffekt erklären können oder
alle sonst Daten und Fakten parat haben quasi.
Genau, ja. Also es wird, ich glaube, für viele ist es dann auch so ein abgehobenes Thema, was nicht heißt, dass die Personen das dann nicht ernst nehmen. Man sollte aber meiner Meinung nach schon auch so die unmittelbaren Konsequenzen auch auf lokaler Ebene aufzeigen. Also wenn es dann irgendwie jedes Jahr heißt, jetzt ist der heißeste Sommer seit so und so lang. Oder ja, in Deutschland hätte die Hoffnung sein können, aus einer sehr schlimmen Situation wie der Flutkatastrophe 2021 auch lokale Konsequenzen zu ziehen, ja, oder ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und also einerseits diese Niedrigschwelligkeit oder quasi den Einfluss auf, ja, die eigene Lebenswirklichkeit, den eigenen Alltag, das wäre wichtig. Und ja, gleichzeitig auch so die globale Perspektive nicht aus dem Blick zu lassen, also auch Stichwort Klimagerechtigkeit. Weil auch hier sind natürlich so die Konsequenzen ungleich verteilt. Also die es verursachen, sind nicht gleichermaßen negativ davon betroffen.
Ja.
Also diese Dinge sozusagen schrittweise fände ich das wichtig aufzuzeigen. Und aber nicht nur in Bezug auf politische Bildung, sondern schon als fächerübergreifendes Thema. Also das lässt sich wunderbar auch in naturwissenschaftliche Fächer einbeziehen, aber auch alle möglichen anderen Fächer. Also sozusagen dieses problemorientierte, der kritische Blick und letztlich aber auch, und da ist es wichtig, wirklich niedrigschwellig zu überlegen, was ist denn die eigene Rolle dabei? Was ist die eigene, ja, Verantwortung? Was kann man sozusagen auch handeln tun? Und ganz, ganz wichtig ist mir aber immer, dann letztlich nicht nur auf der individuellen Ebene zu bleiben, sondern, ja, auch strukturelle Kontexte anzuprangern, weil die Klimakrise lässt sich nicht lösen, indem jetzt alle irgendwie anfangen, keine Ahnung, Flaschen zu sammeln und sich bewusster zu ernähren oder sonst was. Das ist ein kleiner Teil davon. Aber letztlich die großen Ursachen sind natürlich übergeordneter und auch das muss Bildung aufzeigen.
Ja. Und dafür braucht man wieder politische Partizipation. Da schließt sich der Kreis.
Genau, ja. Also, ja, eine Partizipation, die eben auch diese strukturelle Ebene anprangert. Das ist ja auch letztlich bei der letzten Generation so. Also viele fühlen es, oder die Wut äußert sich ja so, dass viele dann sagen, naja, ihr trefft jetzt gerade die falschen Personen, indem ihr das macht oder an dem und, ja, dem Ort. Und letztlich bezieht sich es ja auch da auf eine strukturelle Ebene oder auf politische AkteurInnen, Institutionen und so weiter. Und dieses Mittel, man kann es jetzt werten, wie man will, ist ja letztlich so gewählt, dass man halt die Gesellschaft verärgert sozusagen oder dann gewisses, also dass die Gesellschaft ihren eigenen Wohlfühlkreis, ja, sozusagen
verlassen muss
und sozusagen wachgerüttelt werden muss.
Und jetzt vielleicht noch ganz zum Schluss habe ich mir gedacht, wäre es noch nett, vor allem an LehrerInnen, die zuhören, kurz die Angst auch irgendwie etwas vor diesem Thema zu nehmen. Und zwar möchten wir kurz die Verankerung im Lehrplan vorstellen. Im AHS-Lehrplan steht zum Beispiel, dass SchülerInnen und Schülern in einer zunehmend internationalen und multikulturellen Gesellschaft erzogen werden sollen. Und dabei sollen vor allem die Themen Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, die Geschlechtergleichstellung und aber vor allem auch das Umweltbewusstsein handlungsleitende Werte sein. Auch in der Mittelschule gibt es eine Verankerung dieses Themas. Und zwar steht dort, dass Schule und Unterricht dazu beitragen soll, dass junge Menschen befähigt werden, eine ökologische Herausforderung sowie ökonomische Herausforderungen zu bewältigen und dabei auch eine aktive Rolle einnehmen sollen. Und zusätzlich gibt es ja noch den Beutelsbacher Konsens und das Unterrichtsprinzip zur politischen Bildung von 2015, die mir persönlich sehr gut geholfen haben, das auch einzuordnen, was es heißt, diese Themen im Unterricht aufzugreifen. Könntest du vielleicht kurz erklären, was damit gemeint ist und was möchtest du den LehrerInnen in Bezug auf dieses Thema mitgeben?
Ja, also erstmal ist es natürlich schön, dass auch sowas wie oder Prinzipien wie der Beutelsbacher Konsens thematisiert werden. Mir kommt es oft so vor, aber also auch im Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde, politische Bildung, dass es sehr zu kurz gedacht häufig thematisiert wird. Und der Beutelsbacher Konsens, das Überwältigungsverbot und das Kontroversitätsgebot, ja, sehr häufig missinterpretiert werden. Das liegt daran, Das ist der Beutelsbacher Konsens, wenn ich mich richtig erinnere, 1976 im Rahmen einer Konferenz in Beutelsbach, also in Baden-Württemberg in Deutschland, ausverhandelt wurde von, ja, ich glaube, fast nur männlichen Vertretern der politischen Bildung und man sich quasi bei der Frage, ja, was bedeutet politische Bildung, was soll sie machen, was soll sie leisten und so weiter, auf einen Minimalkonsens geeinigt hat. Und dadurch, dass er so minimal ist und auch recht vage ausformuliert ist, also auch auf einem, also in einem sehr kurzen Umfang, wird er häufig missinterpretiert. Und zwar in Bezug auf die beiden Prinzipien, Kontroversitätsgebot und Überwältigungsverbot, in die Richtung, dass dann gefordert wird, politische Bildung muss neutral sein. Das heißt, Lehrkräfte dürfen ihre eigene Meinung nicht sagen. Und das ist aber zu kurz gedacht, weil das sagt der Beutelsbacher Konsens letztlich nicht aus. Also er sagt dann in dem Sinne unter anderem aus, das, was in Gesellschaft und Politik kontrovers ist, muss zum Beispiel auch in der Bildung oder in Wissenschaft kontrovers verhandelt werden. Und politische Bildung muss letztlich zur Mündigkeit von Lernenden beitragen. Das heißt, ja, die Rolle der Lehrkraft ist jetzt nicht nur eine bestimmte Seite aufzuzeigen oder zum Beispiel jetzt nicht nur ihre eigene Meinung aufzuzeigen oder zu sagen, alle anderen Meinungen gelten nicht. Also das wäre dann
Überwältigung.
Genau. Also, aber sozusagen es geht darum, auch ein sachlich begründetes Werturteil entwickeln zu können und sozusagen unter der Perspektive diverser Sachverhalte oder Meinung quasi auch die eigene Meinung, den eigenen Standpunkt als lernende Person zu entwickeln. Und das heißt, ja, das, was kontrovers ist in der Gesellschaft, muss letztlich behandelt werden, weil sonst kann man sich keine eigene Meinung darüber bilden. Und muss aber im Rahmen demokratischer Prinzipien behandelt werden. Das heißt, auch die Lehrkraft muss dann für demokratische Prinzipien stehen. Und das heißt, auch unbequeme Themen darf man oder sollte man ansprechen im Unterricht. Und man kann auch als Lehrkraft die eigene Meinung offenlegen. Und aber nicht in dem Sinne, dass das Ziel ist, dass alle SchülerInnen die gleiche Meinung haben am Ende, sondern dass die Schüler eben und SchülerInnen selbst die eigene Meinung entwickeln können. Ja. Aber das heißt nicht, dass antidemokratische Meinungen in diesen Diskurs aufgenommen werden sollen, sondern Kontroversität auf Basis demokratischer Prinzipien.
Ja. Ja, und nämlich vielleicht in dem Kontext für alle Fächer, weil das ist ja auch dieses Unterrichtsprinzip politische Bildung. Das heißt, das gilt jetzt nicht nur für GeschichtslehrerInnen, die sich da jetzt aufgerufen fühlen sollen, sondern eigentlich alle Fächer, die zum Beispiel dann auch eine Klimakrise im Unterricht thematisieren sollten.
Ja, vielen lieben Dank für diesen ganzen wunderbaren, spannenden Input. Also ich finde, wir haben da heute wirklich interessante Sachen bequatscht. Und mir persönlich ist es viel klarer geworden, wie politische Partizipation, politische Bildung und politisches Engagement, wie das alles zusammenhängt und wie wichtig das eigentlich auch ist, da verschiedenste Leute mitzunehmen. Wir haben zum Schluss noch eine Abschlussfrage an dich, nämlich: Welche Message hast du für unsere Hörerinnen, die du jetzt noch loswerden willst?
Keine Angst vor Politik zu haben oder vor politischen Themen. Also alles Mögliche, was wir machen, egal ob bewusst oder unbewusst, im Alltag, in der Freizeit und so weiter, in der Arbeitswelt ist politisch. Und ja, jede Person kann ihren Beitrag dazu leisten. Und ja, also ich würde mir viel mehr wünschen, dass da viel mehr auch kollektives Bewusstsein herrscht, auch in Bezug auf Umwelt. Also wie wichtig das Thema eigentlich ist, was da alles mit dranhängt. Also auch global und auch in Bezug auf Zukunft. Und dass wir uns auch trauen, viel utopischer zu denken. Eben immer im Rahmen demokratischer Prinzipien. Aber dass man viel mehr Mut auch so zu Widerständigkeit hat oder so vorherrschende Dinge, die antiquiert sind oder so, auch aufzubrechen. Also das finde ich sehr wichtig.
Danke, das waren ja dann nun schon schöne Schlussworte. Bevor wir nun die Folge endgültig beenden, möchte ich noch auf unsere Folgenbeschreibung hinweisen. Und zwar findet ihr dort Informationen sowie Unterrichtsmaterialien und auch zum Beispiel eine Seite, wo ihr, falls ihr LehrerInnen seid, einen Workshop für eure Klasse buchen könnt.
Ja, genau. Und falls euch das Thema politische Partizipation interessiert, wir haben zu dem Thema schon mal einen Podcast gemacht. Da ist es um den Klimarat gegangen, der letztes Jahr stattgefunden hat und auch groß in den Medien war. Horcht doch da rein.
In diesem Sinne, tschüss und bis bald und danke fürs Zuhören.
Tschüss!